Ihren Hall würde es besser werden, versicherten sich die Gefangenen gegenseitig. Allerdings war Arya sich dessen nicht so sicher. Sie erinnerte sich an Old Nans Geschichten über die Burg, die auf Furcht erbaut worden war. Harren, der Schwarze, hatte Menschenblut in den Mörtel gemischt, erzählte Old Nan immer und senkte die Stimme dabei, so dass die Kinder sich vorbeugen mussten, um sie zu verstehen. Aber Aegons Drachen hatten Harren und seine Söhne im Inneren der riesigen Steinmauern verbrannt. Arya kaute auf der Unterlippe, während sie einen schwierigen Fuß vor den anderen setzte. »Nicht mehr weit«, sagte sie sich. Die Türme waren nur noch ein paar Meilen entfernt. Dennoch sollte ein ganzer Tag verstreichen und der größte Teil des nächsten, bis sie endlich die Vorposten von Lord Tywins Armee erreichten, die westlich der Burg in den verkohlten Ruinen einer Stadt hausten. Harren Hall täuschte den Beobachter aus der Ferne, weil es so riesig war. Seine kolossalen Außenmauern erhoben sich am See nackt und steil wie eine Felswand, während oben auf den Wehrgängen die Reihen von Skorpionen aus Holz und Eisen so klein wirkten wie die Spinnentiere, nach denen sie benannt waren. Der Gestank des Lannister-Heeres stieg Arya in die Nase, lange bevor sie die Wappen auf den Bannern entlang des Seeufers erkennen konnten. Dem Geruch nach musste sich Lord Tywin bereits eine Weile lang hier aufhalten. Die Latrinen um das Lager flossen über und waren von Fliegen umschwärmt, und sie sah schwachen grünen Flaum auf vielen der angespitzten Pfähle, die die Schutzzäune bildeten. Das Torhaus von Harren Hall war so groß wie Winterfells großer Bergfried, die Steine waren gesprungen und verwittert. Von außen waren nur die Spitzen der riesigen Türme hinter den Mauern zu erkennen. Der kleinste von ihnen war doppelt so hoch wie der größte von Winterfell, aber er schien gar nicht wirklich in die Höhe zu streben. Arya erinnerten die Türme an die knotigen Finger eines alten Mannes, die nach einer vorbeiziehenden Wolke greifen. Sie dachte daran, dass Old Nan ihr erzählt hatte, der Stein sei geschmolzen und die Stufen hinuntergeflossen wie Kerzenwachs, als würde er glühend rot nach Harrens Versteck suchen. Arya glaubte ihr jetzt jedes Wort. Jeder der Türme wirkte grotesk und unförmig, verbogen und zerlaufen. »Ich will dort nicht hinein«, kreischte heiße Pastete, als sich die Tore vor ihnen öffneten. »Da drin gibt es Gespenster!« Chiswick hörte ihn, doch diesmal lächelte er nur. »Bäckerjunge, du hast die Wahl. Gesell dich zu den Gespenstern oder werde selbst eins.« Heiße Pastete ging mit den anderen hinein. Im hallenden Inneren eines Badehauses, das aus Balken und Steinen gebaut war, mussten sich die Gefangenen ausziehen und sich in Wannen mit brühend heißem Wasser abschrubben. Zwei furchterregende alte Frauen führten die Aufsicht und unterhielten sich über die Neuankömmlinge wie über Esel. Dann war Arya an der Reihe, und Gevatterin Amabel schnalzte angesichts des Zustandes ihrer Füße entsetzt mit der Zunge, während Gevatterin Harra die Schwielen an ihren Händen befühlte, die vom Üben mit Nidel herrührten. »Die hast du vom Butterstampfen, möchte ich wetten«, sagte sie. »Ein Bauernmädchen, nicht wahr? Nun macht nichts, Mädchen. Hier kannst du es zu mehr bringen, wenn du hart arbeitest. Und wenn du faul bist, bekommst du Schläge. Wie heißt du?« Arya wagte ihren richtigen Namen nicht zu verraten, doch Ari taugte nun auch nicht mehr, denn das war ein Jungenname, und hier im Bad war ihre Weiblichkeit nicht zu übersehen.
»Wiesel«,
das fiel ihr als erstes ein.
»Lommi hat mich Wiesel genannt.«
»Ich verstehe, warum«, schnaubte Gevatterin Amabel. »Dein Haar sieht zum Fürchten aus, da nisten bestimmt schon Läuse drin. Wir müssen es abschneiden, dann kommst du in die Küche.«
»Ich würde mich lieber um die Pferde kümmern.«
Arya mochte Pferde und vielleicht konnte sie im Stall eins stehlen und fliehen. Gevatterin Harra schlug ihr so heftig ins Gesicht, dass ihre geschwollene Lippe abermals aufplatzte.
»Und halt den Mund, sonst setzt es was Schlimmeres. Niemand hat um deine Meinung gebeten.«
Das Blut in ihrem Mund schmeckte salzig. Arya senkte den Blick und erwiderte nichts. »Wenn ich Nidel noch hätte, würde sie sich das nicht trauen«, dachte sie verdrossen.
»Lord Tywin und seine Ritter haben Stallburschen und Knappen, die ihre Pferde versorgen, und sie brauchen niemanden wie dich«, erklärte Gevatterin Amabel. »Die Küche ist gemütlich und sauber. Dort brennt stets ein warmes Feuer, an dem man schlafen kann, und genug zu essen gibt es auch. Du hättest dich dort gut gemacht, wenn du ein kluges Mädchen wärst, aber ich sehe schon, das bist du nicht. Hara, ich glaube, wir sollten sie Wiese überlassen.«
»Wenn du meinst, Amabel.«
Sie reichten ihr einen Kittel aus grauer, grober Wolle und ein paar Schuhe, die ihr schlecht passten, und schickten sie weg. Wiese war der Unterhaushofmeister des Klageturms, ein gedrungener Mann mit einem dicken Karbunkel auf der Nase, einer Ansammlung feuerroter Pusteln in einem Mundwinkel und dicken Lippen. Arya war eine von sechs, die ihm überstellt wurden. Er betrachtete sie scharf wie ein Luchs.
»Die Lannisters erweisen sich jenen gegenüber, die ihnen dienen, großzügig. Eine Ehre, die keiner von euch verdient hat, aber während des Krieges muss man mit dem vorlieb nehmen, was sich bietet. Arbeitet hart und vergesst nicht, wo euer Platz ist, und eines Tages steigt ihr vielleicht so weit auf wie ich. Falls ihr jedoch glaubt, ihr könntet die Güte seiner Lordschaft ausnützen, werdet ihr mich kennenlernen, verstanden?«
Er schritt vor ihnen auf und ab und erklärte ihnen, dass sie den Hochgeborenen niemals in die Augen blicken dürften und nicht zu sprechen hätten, solange man sie nichts fragte.
»Meine Nase hat mich noch nie betrogen«, prahlte er. »Ich rieche Trotz, ich rieche Stolz, ich rieche Ungehorsam. Und sollte ich eines davon wittern, werdet ihr euch dafür verantworten. Wenn ich an euch schnuffle, will ich nur Angst riechen.«